온다.
기온다.
온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 448. Während einige von uns den Winter in Lateinamerika verbringen, versuchen andere, ihr Taschengeld auf den Weihnachtsmärkten etwas aufzuhübschen. Nichtsdestotrotz haben wir ein randvolles Info für euch erstellt. Onda war beim Konzert des indigenen Chors Chela Lapi, der Anfang November in Berlin gesungen hat. Wir haben euch ein paar Aufnahmen mitgebracht. Der NPLA hat einen neuen Schwerpunkt, die Nachhaltigkeit. SDGs von Ahrensfelde bis
Zacatecas
heißt das Projekt, in dem wir die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele genauer unter die Lupe nehmen werden. Einen Beitrag aus dieser Reihe hört ihr jetzt im Onda Info. Anlässlich der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice und der anhaltenden Dürre in Deutschland ist die Debatte um die Treibhausgase wieder in Schwung gekommen. Geoengineering heißt das Zauberwort, das für ein breites Spektrum von Technologien zur Klimabeeinflussung steht. Doch was hat es damit wirklich auf sich? Brasilien ist nicht nur das Land des riesigen Amazonas-Regenwaldes, sondern auch das weltweit größte Anbaugebiet für genveränderte Soja und Spitzenreiter im Einsatz von Pestiziden. Diese werden von staatlicher Seite kaum noch kontrolliert. Ihr hört einen Hintergrundbeitrag, den Onda gemeinsam mit dem FDCL produziert hat. Und los geht's. Viel Spaß beim Zuhören wünscht euch das Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten. Mexiko. Am 1. Dezember hat der neue mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sein Amt angetreten. Seine Partei, die Linke Morena, hat im November einen Entwurf für ein neues Agrarentwicklungsgesetz vorgelegt. Dieses soll dazu dienen, die Rechte und das Land indigener Bauern und Bäuerinnen zu schützen. Doch die Menschenrechtsorganisation Tejido Jurídico hat den Entwurf analysiert und fordert, die Gesetzesinitiative nicht anzunehmen. In Mexiko sind 50% des Landes in kollektivem Besitz und in Ejidos oder Gemeinden organisiert. In diesen Gebieten sind Bodenschätze und Wasservorkommen vielfach noch unberührt. Die hohe Biodiversität zieht immer wieder das Interesse von Großunternehmen und InvestorInnen auf sich und führt häufig zu Konflikten mit den Gemeinden. Tejido Jurídico bemängelt, das neue Gesetz würde es ermöglichen, Ejidos aufzulösen. Die Organisation fürchtet, dass sich so der Privatisierungsdruck weiter erhöht, sowie die Autonomie der Indigenen und der rechtlich geschützte Status von kollektivem Landbesitz geschwächt wird. Tejido Jurídico fordert, den Gesetzesentwurf nicht anzunehmen, sondern stattdessen ein Gesetz zu erarbeiten, das die Territorien der indigenen Gemeinden schützt und ihr Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung anerkennt. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal. Im Rahmen des 5. lateinamerikanischen Filmfestivals Laquino in Berlin war auch der Chor der Toba-Indigenen Chela Lapi aus dem Chaco zu Gast. Gemeinsam mit dem DJ Lagartijando gab der Chor ein Konzert im gut besuchten Club Maze in Kreuzberg und präsentierte das gemeinsame Album Raíces y Remixes.
Es ist Samstagabend, der 10. November in einem Clubkeller in Berlin-Kreuzberg. Das Stimmengewirr lateinamerikanischer Dialekte erfüllt den Raum unter der Diskokugel. 5 Mitglieder des Chors Chela Lapi stehen auf der Bühne und spielen auf Klanghölzern und dem Envike, dem typischen Musikinstrument der Toba, das ähnlich aussieht wie eine Geige. Die MusikerInnen tauschen zustimmende Blicke mit Lagartijando, dem argentinischen DJ am Mischpult. Der hat sich ebenfalls eine Tracht der Toba übergestreift und nickt im Takt. Mischung indigener Gesänge und basslastiger Elektrocumbia erinnert an das, was heute oft Ethno-Techno genannt wird und ließe sich wohl im Bereich World Music einordnen. Das Publikum tanzt ausgelassen auf dem lila erleuchteten Dancefloor. Der Sound des Albums mit dem passenden Namen Raíces y Remixes kommt gut an, erzählt uns Produzent und Tourmanager Sebastián Fernández.
Das Publikum in Europa hat uns sehr gut aufgenommen. Sie verstehen, dass unsere Musik nicht nur ein Remix ist, sondern ein Live-Experiment. Es ist ja eine Sache, Musik einmal elektronisch neu zu arrangieren. Was wir machen, ist nochmal anders, denn wir bringen die beiden Musikstile auf der Bühne jedes Mal wieder live zusammen und improvisieren damit. Das machen nur sehr wenige KünstlerInnen. Weltweit gibt es kaum indigene Gruppen, die ihre Musik remixen lassen und noch wenigere, die selbst aktiv ihren Sound mit anderen Stilen mischen. Ich denke, das macht unser Projekt besonders interessant.
Der Chor Chela Lapi und seine Mitglieder sind seit einigen Jahren als lebendiges UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt worden. Claudio Lago, derzeitiger Leiter des Chores, berichtet über dessen lange Tradition.
Der Chor entstand im Jahr 1962 in Argentinien in der Provinz Chaco. Die Mitglieder haben sich seither intensiv damit beschäftigt, was unsere Kultur ist, was sie für uns ausmacht und wie sie uns repräsentiert. Welche Weltanschauung, welche Sprache, welche Traditionen wir haben. Dabei ging es von Anfang an darum, dass unsere jahrhundertealte Kultur in der Zukunft nicht verloren geht.
Der Name des Chors, Chela Lapi, entstammt der Sprache der Toba, Quom, und bedeutet übersetzt etwa Chor der Singdrosseln. Raíces y Remixes ist bereits das vierte veröffentlichte Album von Chela Lapi. Über 3 Jahre hat die Zusammenarbeit mit den DJs King Koya, Lagartijeando, Chancha Via Circuito, Ciudad Satélite und Freakstylers gedauert.
Das Projekt Remixes war zu Beginn sehr harte Arbeit. Vor allem ein Ensemble aus unserer einheimischen Musik mit den elektronischen Klängen und Rhythmen herzustellen, diese spezielle Verbindung zu finden und sich darauf einzulassen, hat einige Zeit gedauert. Das Resultat ist das erschienene Album, Raíces y Remixes.
Mit den Schallplatten und CDs im Gepäck und mit der Unterstützung durch das Kulturministerium der Provinz Chaco konnte eine Delegation des Chores nun auf Europatournee gehen. Für Verschnaufpausen, Sehenswürdigkeiten oder um eine Vorführung des Lakino Filmfestivals in Berlin anzuschauen, blieb nach dem Auftritt leider keine Zeit.
Wir sind am 7. November in Madrid angekommen und hatten dort den ersten Auftritt. Danach waren wir in Magdeburg und heute war Berlin dran. Morgen geht es direkt weiter nach Ungarn, wo wir 3 weitere Auftritte haben.
Nach ein paar Selfies mit dem Publikum, für Freunde und Familie daheim, verschwand der Coro Chela Lapi erst im Backstage und wenig später im Taxi zurück ins Hotel. Wer das Konzert verpasst hat, kann sich das Album Raíces y Remixes aber immer noch kostenlos im Internet anhören.
Velkommen til København, her ved vi hvad der rykker. Vi har styr på sagerne, og vi har ingen lykker. Vi dikterer gerne til dig, hvad der er sej. Bare ikke glem, du aldrig
Det bliver så cool som mig, for jeg er med i den smarte klub. Så send min tatovering. Fik jeg for at vide andre, om det er en lukket ting. Og falder din handling ikke helt i vores smag, kommer vi måske og giver dig hvad bag det slag. Send mors by. Nej, det er skam, så jeg trykker.
Am 2. Dezember hat im polnischen Katowice die Weltklimakonferenz begonnen. Bereits im Oktober hat ein Sonderbericht des Weltklimarats verdeutlicht, dass die Menschheit ihre Treibhausgasemissionen in den nächsten 12 Jahren halbieren und bis 2050 auf null reduzieren muss, um einen tiefgreifenden Klimawandel zu verhindern. Eine Zeitspanne, die angesichts der politischen Weltlage utopisch erscheint. WissenschaftlerInnen diskutieren daher auch über technische Auswege aus der Klimakrise. Geoengineering heißt das Zauberwort, das für ein breites Spektrum von Technologien zur Klimabeeinflussung steht. Diese wiederum bergen Risiken, vor allem für die Ärmsten der Weltbevölkerung.
Die globale Erwärmung erreicht 1,5 Grad Celsius, wahrscheinlich zwischen 2030 und 2052. Wenn sie mit der aktuellen Geschwindigkeit weiter zunimmt.
Heißt es in einem Sonderbericht, den der Weltklimarat im Oktober dieses Jahres vorgestellt hat. Schon heute ist der Klimawandel spürbar und verheerend. Wirbelstürme werden immer stärker und häufiger. Korallenriffe, die Küsten vor Stürmen schützen, hätten in einer um 2 Grad wärmeren Welt keine Überlebenschance. Zwischen einer absoluten Obergrenze von 2 Grad und einem erstrebenswerteren Maximum von 1,5 Grad bewegt sich das Pariser Klimaabkommen von 2015. Doch die Staaten unternehmen zu wenig und bald wird für beide Grenzen einfach zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre sein. Viele Klimawissenschaftler glauben inzwischen, dass sich das Problem nur noch mit Hilfe ganz neuer Technologien lösen lassen wird. Jan Minks arbeitet am Mercator-Institut für globale Gemeingüter und Klimawandel und war auch am letzten Sachstandsbericht des Weltklimarats beteiligt.
Um ein bestimmtes Temperaturziel zu erreichen, haben wir nur noch eine gewisse Menge an CO2, die noch ausgestoßen werden darf. Wenn das mit dem CO2-Budget so ist, dann muss man einfach verstehen, dass wir irgendwann in eine Null-Emissionswelt kommen müssen. Also wir müssen netto Null-Emissionen erreichen. Wir brauchen CO2-freie Technologien. Anderweitig werden wir das Klimaproblem einfach nicht in den Griff kriegen.
Geoengineering heißt das neue Zauberwort. Darunter werden sehr verschiedene Ideen zusammengefasst, erklärt der mexikanische Ökonom Octavio Rosas Landa von der ETC-Gruppe, einer globalen umweltpolitischen NGO.
Algunas de estas propuestas hablan de la posibilidad.
Einige schlagen vor, Kohlendioxid einzufangen oder direkt aus der Luft zu entfernen. Andere ein Management der Sonneneinstrahlung. Wieder andere wollen die Ozeane düngen oder die Wolken aufhellen. All diese Vorschläge sind äußerst spekulativ, was ihre mögliche Wirkung betrifft, ganz unabhängig davon, ob sie technisch überhaupt realisierbar sind.
Son en primer lugar altamente especulativas, es decir, no sabemos si estas técnicas van a tener la eficacia que realmente dicen que van a tener.
Die internationale Organisation ActionAid beschäftigt sich mit Fragen der Klimagerechtigkeit. Geoengineering vergleicht Politikreferentin Theresa Anderson mit Einhörnern.
Wir mögen die Vorstellung von Einhörnern. Sie sind magisch, auch wenn wir nicht sicher sind, ob es sie gibt. Aber falls doch, dann würden sie uns vielleicht retten. Ein Grund, warum wir die negativen Emissionstechniken wie etwa BECCS oder direkte Entnahme aus der Luft mit Einhörnern vergleichen, ist, dass sie bis heute nur im Versuchsmaßstab existieren. Milliarden an Dollar wurden in diese Technologien gesteckt, aber sie funktionieren immer noch nicht.
BECCS steht für Bioenergy with Carbon Capture and Storage, also Bioenergie mit Kohlendioxidspeicherung. BECCS wurde bereits im letzten Bericht des Weltklimarats von 2014 als eventuell notwendige Maßnahme genannt, um die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Baumplantagen oder andere Pflanzen würden Kohlendioxid aus der Luft binden. Die Biomasse würde anschließend verbrannt und daraus Energie erzeugt. Das dabei entstehende Kohlendioxid würde in unterirdische Endlager gebracht. Hauptproblem von BECCS sind vor allem die enormen Flächen, die für den Anbau von Biomasse gebraucht würden. Nach einigen Berechnungen im letzten Bericht des Weltklimarats wären dies Flächen von der Größe Afrikas gewesen. Klimaaktivistin Theresa Anderson:
BECCS ist also keine brauchbare Lösung. Wenn wir es versuchen würden, bliebe uns kein Land, um Nahrungsmittel zu produzieren. Keine Ökosysteme, kein Wasser. Alle Ressourcen würden in den Anbau von Bioenergie umgeleitet, was für den Planeten eine ökonomische, soziale und ökologische Katastrophe wäre. Zudem würde es diejenigen am stärksten belasten, die den Klimawandel am wenigsten verursacht haben. Die Menschen im globalen Süden, deren Land für diese vermeintliche Lösung namens BECCS weggenommen würde.
Ein anderes technisches Einhorn ist die Ozeandüngung. Ihr Vorteil ist, dass sie kein Land beansprucht. Würde man bestimmte Pflanzennährstoffe großflächig ins Meer schütten, so die Theorie, würde dies das Algenwachstum fördern. Algen binden große Mengen an Kohlendioxid. Wenn sie absterben und zum Meeresgrund sinken, nehmen sie das Kohlendioxid mit, so die Überlegung. Allerdings sind die Nahrungsnetze im Ozean viel zu komplex, um diese einfache Rechnung aufzumachen. Ozeandüngung wird vom Weltklimarat derzeit nicht in Erwägung gezogen. Dennoch habe es in der Vergangenheit bereits erste Anwendungen gegeben, erzählt die Leiterin der ETC-Gruppe, die Philippinerin Neth Danyo.
"2012 wurden 1000 Quadratkilometer auf der kanadischen Pazifikseite mit Eisen gedüngt. Das ist großflächige Anwendung. Bei 1000 Quadratkilometern kann man nicht mehr von einem Experiment reden."
Unerforschte Technologien werden einfach erprobt, ohne dass es internationale Regularien dafür gäbe, so die Kritik der ETC-Gruppe. Beim Geoengineering sind Labortests im Prinzip nicht möglich. Das Experimentierfeld ist der Planet Erde. Neben unbekannten Risiken der Technologien befürchtet die ETC-Gruppe, dass sie nicht als begleitende Maßnahme zur Reduktion von Emissionen eingesetzt würde.
"Das scheint eine Ausrede zu sein, um keine zusätzlichen Anstrengungen zu unternehmen, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Dabei ist die Temperatur bereits um 1 Grad gestiegen und wir sehen bereits katastrophale Folgen, wie Wirbelstürme in der Karibik, die Puerto Rico, mehrere Karibikinseln und die Küste der USA schwer getroffen haben. In manchen Bundesstaaten Mexikos herrscht seit Jahren Dürre. Wenn wir Geoengineering betreiben, heißt das, dass wir dann keine Emissionen mehr reduzieren müssen?"
Natürlich nicht, würden die Mitglieder des Weltklimarats sagen. Doch negative Emissionen seien auch deshalb notwendig, weil es Lebensbereiche gibt, die niemals komplett emissionsfrei sein werden, etwa die Landwirtschaft. Doch statt der Atmosphäre künstlich Kohlendioxid zu entziehen, könnten natürliche Ökosysteme diese Aufgabe übernehmen, findet Theresa Anderson.
"Ökosysteme können Kohlenstoff aufnehmen. Und wenn wir zerstörte Natur wieder versuchen aufzubauen, wenn wir Wälder und die Rechte indigener Völker schützen, die erwiesenermaßen die besten Waldschützer sind, dann können wir durch Ökosysteme negative Emissionen erreichen. Ich rede dabei nicht über Aufforstungen oder Plantagen, sondern über natürliche Ökosysteme, die diese Rolle übernehmen können. Gleichzeitig müssen wir massiv Emissionen reduzieren, was nur durch einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel möglich ist."
Und was die Einhörner angeht?
"Es wird Zeit, ehrlich zu uns zu sein und zu sagen, dass wir jetzt ernsthaft handeln müssen und uns kein Einhorn der Welt retten wird."
"Take more.
forlænge i andre, altså gør som vi siger. Her er du enten med os eller imod, og har du en kritik, så kan du let fryses ud. Selvmordsby, nej det er Skamsund, jeg trykker vi en anden ned af til det gør ondt. Selvmordsby, nej der er et sted, bare du har point nok til at være med.
Brasilien. Das ist nicht nur das Land des Amazonas, sondern auch das weltweit größte Anbaugebiet für genveränderten Soja und Spitzenreiter im Einsatz von Pestiziden. Die Zahlen für die Abholzung des tropischen Regenwaldes sind im vergangenen Jahr gestiegen. Parallel dazu boomt die großflächige Landwirtschaft. Brasilien gilt nicht nur als Vorreiter der alten, sondern auch der neuen Gentechnik. Bereits unter der konservativen Regierung von Michel Temer wurden die Weichen dafür gestellt, dass mit dem sogenannten CRISPR-Verfahren veränderte Pflanzen keinen Regulierungen mehr unterliegen. Und unter dem zukünftigen rechten Präsidenten Jair Bolsonaro soll es nicht einmal mehr ein eigenständiges Umweltministerium geben. Radio Onda berichtet über die Hintergründe.
Berlin, Ende Oktober. Beim evangelischen Entwicklungsdienst Brot für die Welt findet heute eine Fachtagung statt. Mit Risikotechnologien aus der Krise lautet der Titel der Veranstaltung, die unter anderem vom FDCL in Berlin organisiert wird. Diese Frage ist wohl eher rhetorisch zu verstehen. Denn dass zum Beispiel neue Gentechnologien einen Weg aus der Ernährungskrise weisen, da ist Referentin Angelika Hilbeck, Biologin an der ETH Zürich, mehr als skeptisch.
Dass man Armut und Hunger nicht mit Punktmutationen abschaffen kann, das ist, was diese Technik kann, Punktmutationen auslösen. Das sollte eigentlich rational jedem Menschen klar sein.
Wir erinnern uns. Grüne Revolution, Supergetreide und Golden Rice für alle. Das waren die Versprechen der Gentechnik in den 90er Jahren. Tatsächlich wurde die Welt vor allem mit genveränderten, pestizidresistenten Mais- und Sojapflanzen ausgestattet. Und mit dem Pflanzengift Glyphosat gleich dazu. Das alles tötet, nur eben nicht die genveränderten Pflanzen. Die neue Gentechnik will nun alles noch besser machen. Und auch ein bisschen anders.
CRISPR-Cas9, bring me a gene.
2012 wurde das sogenannte CRISPR-Cas9-Verfahren, auch unter dem Begriff Genschere bekannt, von zwei Biochemikerinnen an der Universität Berkeley entwickelt. Während die Gentechnik bislang artfremde DNA in einen Organismus einfügte, wird bei der Genschere, vereinfacht gesagt, das Erbgut innerhalb eines Organismus an der gewünschten Stelle umgebaut und so seine Eigenschaften verändert. Bereits wenige Monate nach der Entdeckung wurden die ersten CRISPR-Produkte für den US-amerikanischen Markt entwickelt. Ein Champignon etwa, der keine braunen Druckstellen bekommt. Und wieder überschlägt sich die Industrie mit Heilsversprechen.
Es wurde aus diesen immer noch relativ begrenzten Möglichkeiten, die sie haben, in einem Organismus Veränderungen auszulösen, wurden fulminante Versprechungen abgeleitet, bis hin zur Abschaffung des Welthungers, Heilung von unheilbaren Krankheiten und so weiter.
Für den Menschen könnte die Genschere tatsächlich einmal über Leben und Tod entscheiden.
Das sind kleine Eingriffe in die DNA, die aber durchaus maximale Auswirkungen haben können, weil viele Erbkrankheiten zum Beispiel sind Eingenkrankheiten.
Doch gilt das auch für die Landwirtschaft?
Muss nur noch kurz die Welt retten.
Befürworter bestehen darauf, dass die durch das CRISPR-Verfahren hervorgerufene Veränderung im Erbgut praktisch nichts anderes sei als eine Züchtung. Doch anders als bei der konventionellen, auf zufällige Veränderung ausgerichteten Züchtung, werden bei der Genschere alle Kopien eines Gens gleichzeitig verändert. Bei der herkömmlichen Züchtung bleiben in der Regel Sicherheitskopien der Gene im Erbgut erhalten. Die Gentechnikindustrie behauptet außerdem, dass es sich bei dem CRISPR-Verfahren um einen punktgenauen, kalkulierbaren Eingriff handle. Dabei haben englische Forscher herausgefunden, dass bei einem derartigen Eingriff in einem von 5 Fällen unerwartete Defekte auftreten. Im Juli diesen Jahres urteilte der Europäische Gerichtshof, dass es sich beim CRISPR-Verfahren deshalb ebenfalls um Gentechnik handelt.
Diese Organismen sind somit genehmigungspflichtig. Sie müssen rückverfolgbar sein, sie müssen gekennzeichnet und überwacht werden.
So ein Sprecher des EuGH.
In Brasilien sieht die Lage anders aus. Das südamerikanische Land ist das weltweit größte Anbaugebiet für genveränderten Soja und Spitzenreiter im Einsatz von Pestiziden. Auch die neue Gentechnik soll sich hier ungehindert ausbreiten können.
Im Jahr 2017
haben Agrarunternehmen bei der Kommission für Biosicherheit, der rund 2 Dutzend Wissenschaftler angehören, die Zulassung von Produkten beantragt, die auf den neuen CRISPR- und GenRI-Verfahren basieren. Bevor die Kommission darüber entschied, gab es eine interne Debatte in der Gruppe und sie verfasste eine Erklärung, die Resolution 16/2018. Hierin heißt es, dass diese neuen Technologien nicht unter das Gesetz zur Biosicherheit fallen, also freigegeben werden, ohne dass es bestimmter Vorsichtsmaßnahmen oder der Analyse von Wirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit bedarf.
Erklärt Darcy Frigo, Anwalt und Koordinator der brasilianischen Menschenrechtsorganisation Terra de Direitos. Im Kern bedeutet das, dass Pflanzensorten, deren Erbgut mit der Genschere verändert wurde, behandelt werden, als handele es sich um eine konventionelle Züchtung. Übrigens auch, wenn die betreffende Pflanze zuvor bereits durch herkömmliche Gentechnik verändert worden war. Darcy Frigo will gegen die Resolution der Kommission für Biosicherheit juristisch vorgehen.
Es ist ein absurdo, que las empresas no tengan que se someter a una ley.
Es ist absurd, dass sich die Agrarunternehmen hierzulande künftig nicht mehr dem Gesetz für Biosicherheit unterwerfen müssen. Der Europäische Gerichtshof hat anders entschieden. Die neuen Gentechnologien müssen genauso wie die älteren Gentechnologien behandelt werden. Deswegen werden wir auch die brasilianische Staatsanwaltschaft damit beauftragen, zu untersuchen, ob diese Entscheidung der Kommission so haltbar ist und sie hoffentlich außer Kraft setzt.
Auch der Anbau von Getreide und Zuckerrohr für Biotreibstoffe, der im Zuge der Tank-versus-Teller-Debatte in Verruf geraten war, werde mit dem Vormarsch der neuen Gentechnik wohl wieder zunehmen, sagt Thomas Fatheuer, Experte für Brasilien und Biodiversitätspolitik.
Jetzt wird gesagt, okay, wir können ja Stoffe nehmen, die Reststoffe von der Zuckerrohrproduktion, also so dieses Stroh-Sachen. Es gibt ja diese, bei Mais auch, gibt Maisstroh, also nicht rein der Kolben, sondern das, die Blätter, die drumherum sind, dann getrocknen, die Stängel. Wir können das alles verwerten, um Treibstoffe zu gewinnen. Und die große Zukunftshoffnung auch, wir können Holz verwerten zur Treibstoffe. Und das geht aber nur wahrscheinlich mit, oder sagt die Industrie, mit gentechnisch veränderten Pflanzen, die dann leichter zu verarbeiten sind für Agrotreibstoffe.
Der neue Präsident Jair Bolsonaro steht wie kein anderer für die Interessen des Agrobusiness und den Einsatz von Gentechnik und Pestiziden. In seinem Kabinett soll Teresa Cristina, in Brasilien auch bekannt als Muse der Gifte, das Super-Agrarministerium leiten, in welches auch das Umweltministerium eingegliedert werden soll.
Die Spannung zwischen Umweltschutz und Agrarproduktion aufheben, das ist ein erklärtes Ziel. Er hat klar gesagt, man muss damit aufhören, dass die Umweltpolitik die Entwicklung behindert. Und man muss dafür sorgen, dass Strafen, die die Umweltbehörde verhängt, dass die nicht mehr verhängt werden. Also von der Industrie der Strafen geredet, damit muss Schluss sein.
Bisher ist unklar, welche Drohungen unter Bolsonaro Wirklichkeit werden. Sicher ist, für soziale Bewegungen wird die Arbeit in jedem Fall gefährlich werden. Das Agrobusiness wird neue Handlungsspielräume bekommen und damit die Konflikte weiter anheizen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.